Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Hallo Gordon.
Hallo Armin.
Wir haben uns kurzerhand entschlossen, eine spontane Folge aufzunehmen. Wir sind nämlich in Kronberg. Heute haben wir den 18.06.2022. Und warum sind wir hier? Hier findet oder hat die Jahrestagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie stattgefunden. Das WAKA.
Eine fantastische Erfahrung. Es waren so viele wunderbare, kluge, coole Leute hier.
Ja, und wir. Und ja, wie ist das Szenario? Also es waren zwei Tage voller Programm. Das waren wirklich tolle Leute, die vorgetragen haben. Wir haben uns viel austauschen können, auch mit den klugen Leuten. Und jetzt sind wir ziemlich erschöpft von den ganzen Eindrücken, von den vielen Gesprächen, die wir hatten und von den Bieren. Das kann man schon sagen, finde ich an der Stelle.
Bieren? Ich habe Viren verstanden.
Nee.
Das wissen wir noch nicht.
Die kommen später vielleicht.
Ja, das stellt sich noch raus.
Genau. Jedenfalls sind wir schon sehr knülle und deshalb hört man das vielleicht auch in unserer Stimme. Aber wir wollten kurz über diese Tage hier sprechen und kurz Revue passieren lassen, was wir hier erlebt haben. Denn wir hatten eine unglaubliche Begegnung hier gehabt.
Man könnte fast sagen, es ist so eine Art zweiter Geburtstag für Gordon.
Für Gordon.
Ja. Wir hatten die Gelegenheit, uns mit einem Menschen zu unterhalten, für den ich schwärme. Ist vielleicht etwas untertrieben. Den haben wir getroffen und er hat sich bereit erklärt, mit uns ein kurzes Interview zu machen. Und ich möchte, um ihn anzumoderieren, aus einer Veröffentlichung anlässlich seines 60. Geburtstags aus der Anästhesie und Intensivmedizin zitieren. Ganz liebevoll geschrieben: Kein Anästhesiekongress, kein Symposium über Kinderanästhesie, kaum eine regionale Veranstaltung sind ohne ihn denkbar. Wie kein anderer kann er komplexe wissenschaftliche Forschungsergebnisse auf ihre wesentlichen Aussagen konzentrieren und stellt dabei, verständlich und nachvollziehbar, immer einen unmittelbaren Bezug zur klinischen Praxis her. Seine Vorträge, brillant und niemals aufdringlich vorgetragen, sind persönliches Engagement und warme Empathie für die ihm anvertrauten Kinder. Sein Ruf ist längst legendär, seine Zuhörer bezeichnen ihn liebevoll und voller Anerkennung als Popstar der Kinderanästhesie.
Also jetzt muss man eigentlich wissen, wer es ist.
Wir möchten ihn hier im Kinderanästhesie-Talk begrüßen. Herzlich willkommen, Martin Jöhr. Lieber Martin, wie viele Jahre hast du jetzt eigentlich in deinem Leben schon in der Kinderanästhesie gearbeitet, beziehungsweise wie lange hast du dafür gelebt?
Ja, das ist eine ganz lange Zeit. Ich habe 1977 meine erste Kindernarkose gemacht. Das heißt, das sind 45 Jahre. Und habe dann viele andere Dinge gemacht. Bin schlussendlich Kinderanästhesist geworden und habe vor 5 Jahren dann klinisch meine letzte Kinderanästhesie gemacht. Und das Leben danach war absolut genial. Darüber kann ich vielleicht dann noch etwas erzählen.
Da werden wir bestimmt nochmal nachhaken.
Wie wurde denn aus Martin Jöhr ein Kinderanästhesist? War das so Schlüsselmomente in der Karriere oder Zufall oder?
Die Dinge ergeben sich. Sie ergeben sich eben sehr oft anders, als man es plant. Also ganz ursprünglich war eigentlich der Plan, dass ich allgemeine Medizin mache, dass ich mit Benedikta, meiner Frau, wir gemeinsam eine Allgemeinpraxis machen. Ich hatte ein Curriculum geplant, schon von 5 Jahren mit verschiedenen Spezialitäten, unter anderem ein Jahr Pädiatrie. Dann zum Einstieg habe ich Anästhesie gemacht, um so den anaphylaktischen Schock dann in der Praxis behandeln zu können. Und das hat mir den Ärmel reingezogen, diese 8 Monate. Das war faszinierend, das war toll, aber ich habe die anderen Jahre dann nicht weggeben wollen, weil die Pädiatriestelle, die hatte ich und das gab's damals nicht. Da gab es hunderte von Bewerbungen für eine Stelle. Und ich war auf meinem Curriculum zur allgemeinen Medizin, war ich dann immer schon der Anästhesist, wurde entsprechend speziell gefördert. Und als ich dann wieder zur Anästhesie zurückkam, war ich in der Anästhesie-DR mit der Pädiatrie-Erfahrung. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht, habe dann das Teaching übernommen, habe Skripten geschrieben, 1982, 83. Aus den Skripten ist eine zweite Fassung geworden mit Referenzen, aus diesem Skriptum schlussendlich ein Buch, das in der 9. Auflage jetzt da ist. Und ja, ich habe dann sehr, sehr viel Kinderanästhesie machen dürfen in dieser Zeit. Am Anfang sehr privilegiert, immer die komplexen Dinge, da hat man mich gerufen, so Klavier bei 1000 Gramm und diese großen Anforderungen. Und dann ab 1995 bin ich fulltime in die Kinderanästhesie eingestiegen.
Also eine Liebe, die sich lange angebahnt hat, ja, und dann eine immerwährende Ehe
es
geworden
war, ist. Es war einfach perfekt, es hat sich so ergeben. Ich bin genau da gelandet, wo ich eigentlich sein wollte.
Ja, super, da ist der richtige Mann richtig reingerutscht, wenn man die Worte nochmal aufnimmt von vorhin.
Ja, nur so kann diese Erfolgsgeschichte auch irgendwie seine Berechtigung haben. Ja. Ne?
Martin, sind Kinder kleine Erwachsene?
Schwierige Frage.
Ich meine, es ist dieselbe Spezies wie die Erwachsenen, das ist keine Frage. Und wichtige Grundprinzipien der Erwachsenenmedizin, die kann man durchaus anwenden auf Kinder, was Qualität anbetrifft, was theoretisches Wissen anbetrifft, das ist keine Frage. Aber die Physiologie ist immens unterschiedlich zwischen 500 Gramm und 130 Kilogramm, das ist keine Frage. Dann die psychologischen, seelischen Aspekte sind völlig anders als bei einem Erwachsenen, das ist auch keine Frage. Es ist dieselbe Spezies in unterschiedlichen Lebensphasen.
Also sehr allgemein gehalten, ein bisschen kleine Erwachsene, aber eigentlich auch gar nicht.
So habe ich es auch verstanden.
Das kann man so sagen. Ich glaube, es tut gut, wenn man viel versteht von der Medizin und nicht einfach sagt, ja, das ist ganz speziell, das sind halt Kinder.
Das bringt mich zu meiner Frage. Was war denn in der Kinderanästhesie für dich so retrospektiv die größten Herausforderungen, die du dich gestellt hast?
Ich überlege etwas. Es waren ganz viele schlussendlich. Es war wichtig, die guten Wege zu finden. Was ist jetzt die optimale Technik? Dann war es die Akquisition von neuen Wissen, von neuen Techniken, von neuen Erfahrungen, vom Profitieren von anderen Zentren. Was will man jetzt implementieren? Was kann man implementieren? Das war wahrscheinlich das Anspruchsvollste von der theoretischen Seite her.
Kann ich mir gut vorstellen.
Von der praktischen Seite sind es schlussendlich eher die kleineren Dinge.
Die kleineren Kinder?
Es sind kleinere Kinder, es sind verängstigte Eltern, es sind Entscheide, die man fällen muss, machen oder nicht machen, wie machen, unkooperative Kinder.
Und die Eltern kamen gleich schon an zweiter Stelle. Aus meiner Sicht ein chronisch unterschätztes Phänomen in der Kinderanästhesie, dass die Eltern eigentlich viel zu spät angesiedelt sind. Die muss man viel früher mit einbinden.
Das ist sicher so, weil Kindern geht es gut, wenn sie spüren, dass die Eltern das gut finden, was da läuft und dass sie es unterstützen und tragen. Also man muss die Eltern mit einbinden. Ist letztlich auch eine Riesenchance für unser Fach Anästhesie, dass wir die Eltern haben.
Absolut. Und das, also man muss eine gute Aufklärung machen mit den Eltern. Man könnte also auch sagen, die Narkose beginnt in der Prämed.
Das ist okay. Sein Lieblingsspruch.
Es ist wie beim Boarding von einem Schiff. Wir nehmen ja den kleinen Patienten und die Familie mit auf eine Reise. Und da kommt es darauf an, wie steigt man ein, mit was beginnt man, fühlt man sich wohl in dieser Umgebung. Das ist absolut zentral. Und dann wird einem dieses Leben anvertraut. Und ohne Vertrauen geht das nicht. Das ist absolut zentral, keine Frage.
Also mit deiner immensen Erfahrung, so rückblickend, wenn du jetzt einige Botschaften runterbrechen müsstest, die du unseren Hörern denn mitteilen möchtest, die in der Ausbildung zu Anästhesisten oder Anästhesistinnen sind oder sogar vielleicht spezieller zu Kinderanästhesisten, was wäre deine Botschaft an uns?
Man muss jeden Tag zur Arbeit gehen mit dem Ziel, es heute noch etwas besser zu machen. Man muss sich ständig verändern, verbessern, muss auch in der Lage sein zu hören, was da für Feedbacks kommen. Auch schauen, was andere Leute machen. Wir sind immer auf einem Weg, wir sind nie perfekt. Wir möchten perfekt sein. Morgen. Deshalb arbeiten wir dran.
Das finde ich sehr sympathisch.
Absolut.
Ja, aber Martin Jöhr, so ist ja eigentlich ein großer Name in der Kinderanästhesie. In unserem Zirkel schon so
eigentlich.
Eine Art.
Also.
In unserem Zirkel schon so eine Art Berühmtheit. Und fühlst du dich auch berühmt? Erkennen dich die Leute auf der Straße? Und
in Kinderanästhesie, in Anästhesiekreisen ja. Auf der Straße, wenn es Eltern sind, deren Kinder ich betreut habe. Sonst bin ich ein ganz normaler Mensch, der einfach viel gearbeitet hat, das Glück hatte, in eine Nische im Leben gespült zu werden, die genau seinen Bedürfnissen, auch seinen Fähigkeiten letztlich entsprach. Ich bin eher der Mann, der sich um Patienten kümmert, um Familien kümmert, der sich darum kümmert, dass die Dinge im Alltag laufen. Ich bin eher nicht der Mann, der sich gerne um Geld und Macht kümmert. ist nicht so meine Welt.
Aber einer der fähigsten Multiplikatoren aus meiner Sicht.
Ich habe immer sehr, sehr gerne unterrichtet. Mhm. Du es auch heute noch, muss ich sagen. Das ist so mein Motor im Moment.
Ja, wenn man deine Vorträge verfolgt, das ist auch noch eine Frage, die ich an dich habe, dann beginnt eigentlich jeder Vortrag mit diesem wunderschönen Bild aus deinem Arbeitszimmer. Hat das irgendeine tiefere Bewandtnis?
Das hat eine tiefere Bewandtnis. Es ist wie die Flasche im Coca-Cola. Die wird ja auch nicht geändert, sondern es ist ein Markenzeichen. Das ist die erste Bewandtnis. Es muss ein Erkennungssymbol geben. Das ist jetzt möglichst verknüpft mit positiven Erinnerungen. Es muss ein Erkennungssymbol geben. Und das Zweite ist, ich bin immer noch, und das wird nicht besser, höchstens im Gegenteil, sehr, sehr angespannt, bin schweißgebadet, bin tachykard vor jedem Vortrag. Es ist für mich immer ein Stress, vorne zu stehen. Und ich kann die ersten 2 bis 5 Bilder, die kann ich gebrauchen, um mich etwas in Ruhe zu begeben, um zu schauen, ob die Technik funktioniert, ob ich die Zuhörer gut sehen kann, ob ich wohlfühle. Und dann so nach 60 Sekunden, dann wird man ja von Leuten, die zuhören, wird man getragen. Und ab dann ist es okay. Und dann kommen die Endorphine und es macht Spaß, die Botschaften, die man eigentlich hat und weitergeben will, diese auch weitergeben zu können. Das hat schon eine Bewandtnis. Schön. Flasche des Coca-Colas und ja.
So eine Art Downer vielleicht, ne?
Sich finden auf dem Podium. Mhm.
Hätte ich nicht gedacht, dass Martin Jöhr noch Lampenfieber hat.
Ich auch nicht. Also da kann ich ja sagen, ich habe was gemeinsam mit Martin Jöhr.
Ich auch, ich bin auch ganz tarikat.
Okay, dann du hast ja schon verraten, dass du immer noch Weiterbildung machst, aber was machst du noch in deiner Rente?
Ich meine, das Leben nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Aber ich lebe natürlich schon in der Kinderanästhesie-Welt, das ist keine Frage. Ich bin noch sehr verknüpft mit der Kinderanästhesie-Welt, habe laufende Schreibprojekte, habe noch einige Vorträge geplant, bekomme gelegentlich noch mal was zum Reviewen, Anfragen von Kollegen, die was wissen wollen. Und genieße es natürlich auch, dass ich das zwar mit guter Tagesstruktur machen kann, also um 8 Uhr theoretisch am Rechner und ab 5 geht es dann auf den Spaziergang, dass diese Tagesstruktur aber nicht fix ist, dass man sie modifizieren kann und ist, ja,
ein großer Vorteil. Kribbelst du unter den Fingern, das klinische Arbeiten, fehlt dir das?
Unter den Fingern? Letztlich nicht. Ich habe es ja nicht so geplant. Ich habe bis zum letzten Arbeitstag mit sehr, sehr großer Freude und ich glaube auf höchstem Niveau klinisch gearbeitet, wurde sehr liebevoll verabschiedet und dann war es auch gut. Und ich hatte dann andere Projekte, das Buch über Komplikationen, das hatte schlussendlich Sog wie der OP. Also ich ging an den Rechner, habe da Literatur gesucht, alte Akten davor gesucht und dann macht es papp und dann war es schon 12 Uhr. Also es war dasselbe Phänomen, einfach anders. Ich meine, die ersten 3 Jahre nach Aufgabe der klinischen Tätigkeit waren die besten in meinem Leben.
Verrückt.
Ja, das war schon toll. Ich unterrichte gerne und das
konnte also ich dann. Bleibt Martin Jöhr uns noch lange erhalten, ganz offensichtlich.
Klingt so, ja.
Super.
Hört Martin Jöhr auch Podcasts?
Nicht so regelmäßig, sagen wir. Meistens nur auf irgendwelchen Foren, wo ich selber irgendwie beteiligt war, etwas zu präsentieren.
Also ab sofort ist es einer mehr, kann man
ab
sagen.
Ab sofort wird es wahrscheinlich einer mehr sein. Ja. Er ist so bekannt und man sollte ihn hören.
Ein Ritterschlag, oder?
Wirklich.
Das war ein Ritterschlag.
Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort, weil das geht hier gleich weiter mit dem Programm.
Man hat schon gehört im Hintergrund das genau. Klingeln. Ne? Wir müssen die Bühne räumen.
Vielen, vielen Dank, Martin Jöhr. Wir freuen uns wirklich sehr und ich glaube, Gordon Fink braucht noch ein Autogramm.
Oh ja, unbedingt, bitte. Ja, vielen Dank auf meiner Seite. Die beste Botschaft des Tages ist, Martin Jöhr bleibt im Geschäft und wir müssen nicht auf ihn verzichten. Ja, vielen lieben Dank für die Zeit, die du genommen hast für uns.
Man hofft, si Dieu me prête vie, das weiß man ja nie.
Ja, Gordon, das war ein wunderschönes Interview mit Martin Jöhr.
Ich fühle mich wie ein kleines Kind.
Wieso?
Ich bin so voller Freude und Aufregung und das war cool, das hat Spaß gemacht.
Ja, wir waren beide sehr aufgeregt, ihn zu fragen, ob er mit uns ein Interview macht. Das war schon, also wir haben uns wirklich wie kleine Kinder benommen eigentlich, muss man sagen, weil wir so ehrfürchtig ihm gegenüber sind. Aber es hat sich gezeigt, dass er ein sehr sympathischer Mensch ist, sehr ruhig und das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Ne? Wir haben ihn auch gefragt, ob er sich als Popstar der Kinderanästhesie auch sieht oder so, dass er so empfindet. Und der hat eine so bodenständige Antwort gegeben, das fand ich so klasse.
Ohne Vorbereitung. Wir haben ihm nicht mal den Hauch einer Chance zur Vorbereitung gegeben.
Ja, und das haben wir auch den Kollegen dann erzählt, den anderen meinen, wie, Martin Jörg, der ist doch so strukturiert, ohne Vorbereitung, einfach so spontan, der hat da mitgemacht.
Also wir hätten ihn gestern Abend schon fragen können. Das Problem war, dass wir beide schon ziemlich angetrunken sind und aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen ja, wie ich in so einer Situation auf Martin Jörg reagiere. Und ich hatte diesen Plan meiner Frau erzählt und die hat es mir strikt verboten. Sie meinte, entweder Armin fragt ihn oder niemand heute. Und dann haben wir gesagt, okay, das macht dann niemand. Und dann, ja, und dann ging dieser Vormittag so schnell vorbei. Und irgendwie, naja, am Ende hat es geklappt und er hat uns mit einigen Aussagen tatsächlich überrascht. Und es war wirklich ein ganz besonderes Ereignis für uns.
Ja, zwischendurch habe ich auch gedacht, ich möchte jetzt am liebsten eine Narkose von Martin Jörg haben.
Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber ansonsten, es ist ja nicht nur Martin Jörg, um den es hier ging an diesem Wochenende, sondern wir haben ja durchaus auch andere Sachen erlebt. Und vielleicht fassen wir mal kurz für unsere Hörenden zusammen, was hier alles so besprochen wurde.
Ja, also ein großes Thema war, glaube ich, die ambulante Anästhesie. Das wurde auch sehr hitzig diskutiert und welche Stellenwerke sie hat und wie man sie auch vielleicht integriert in die Ausbildung von Anästhesistinnen. Das fand ich sehr spannend, diesen Ansatzpunkt. Darüber werde ich auch mal nachdenken, ob man da nicht ein bisschen mehr drüber nachdenken muss.
Ja, ein anderer Diskussionspunkt war, dass natürlich ambulante Anästhesie an große Kliniken angegliedert einen gewissen Sicherheitsaspekt mit sich bringt, aber dass die Kliniken keinen Bock drauf haben, diese Sicherheit, diese Vorhaltung zu finanzieren und nichts dafür zu bekommen. Und das lässt sich auch schwer anders irgendwie darstellen. Ja? Mhm. Und ist auch nicht immer gesagt, dass diese Klinik versorgungsbereit ist. Wenn die Intensivbetten belegt sind, sind die Intensivbetten belegt. Und dann bringt es nichts, wenn das ambulante Zentrum an diesem Krankenhaus angegliedert ist. Dann muss man das Kind doch wieder transportieren. Also ist ein schwierig zu lösendes Problem.
Andere Themenpunkte zu diesem Thema waren, wie tief soll man mit dem Alter gehen, dass man auch ambulant operieren kann. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, es gäbe schon so längst festgesetzte Altersgrenzen. Also, aber es ist anscheinend nicht so.
Selbst viele haben danach verlangt, ne, dass sie eine Argumentationshilfe haben, dass sie sagen können, Kinder ab 3 Jahre. Dankeschön.
Gordon bekommt gerade ein Glas Wein.
Ich bekomme grad mein Englisch Cola. Kriegt gerade wieder eine Lernkurve. Dankeschön. Es wurde auch von vielen danach verlangt, dass es in einer Leitlinie oder einer Empfehlung niedergeschrieben wird, eine Altersgrenze, sodass eben Kinder unter einer eben gewissen Altersgrenze nicht zu ambulanten Anästhesie geplant werden dürfen, ja, damit sie den Institutionen gegenüber auch Argumentationshilfen haben.
Ja, ganz genau. So, wir machen keine Kinder unter 1 Jahr zum Beispiel. Und das ist so vorgeschrieben, Punkt. Dann gibt es auch keine Diskussion.
Einfach, genau. Ne?
Fand ich ganz gut. Also ich kann die Forderung verstehen, aber ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, ja, bei uns läuft es aber sehr gut mit den 3 Monaten alten Kindern und warum sollen wir da nicht einen kleinen Hautpickel entfernen? Das ist doch wohl irgendwie machbar. Ne? Naja, ich glaube, die Diskussion wird noch ein bisschen weitergehen. Dann gab es einen Themenblock mit wissenschaftlichen Beiträgen. Da wurden einige Forschungsergebnisse oder Forschungsprojekte vorgestellt. An welchen kannst du dich am meisten erinnern?
Das ist eine Studie gewesen, die vorgestellt worden ist. Ich glaube, die nennt sich Alpuka oder Palkaka-Studie, bin mir nicht so sicher. Die hat einen Typ vorgetragen, der dir sehr ähnlich ist, aber rhetorisch viel, viel besser. Und auch inhaltlich hat er mich einfach überzeugt von dem, was er gesagt hat. Und wo warst du da eigentlich gerade? Du hast doch neben mir gesessen die ganze Zeit. Verstehe ich gar nicht. Warst du auf dem Klo oder was?
Ja. In dem Moment wahrscheinlich nicht.
Also Armin hat diese Studie vorgestellt, Alpaka-Studie, Aufmerksamkeitslenkung in der Kinderanästhesie, sein Forschungsprojekt. Und ich war stolz.
Ach, danke schön, Gordon.
Als dein Arbeitsehemann. Ja. Hast du wirklich gut gemacht, rhetorisch brillant, auf den Punkt gebracht, viele Schmunzler untergebracht und Lacher. Und es war wirklich, es war sehr wissenschaftlich und auch sehr sympathisch aufgearbeitet. Ich kann das jetzt ja sagen, weil ja niemand aus dem Wacker zuhört. Ich fand, es war die beste Präsentation.
Dankeschön, Gordon. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass du das so wahrgenommen hast.
Ich habe es schon kommen sehen. Nachdem du geübt hast und mir das einmal vorgetragen hast, dachte ich schon, okay, das wird eine coole Sache.
Vorgetragen wurde auch etwas zur Sedierung bei den ganz kleinen Kindern, bei Frühgeborenen oder Neugeborenen. Da ging es so um Sedierung im MRT und da hat ein Kollege untersucht, wie gut Dexmedetomidin sich dafür eignet.
Ja.
Und er kam zu dem Ergebnis, dass es keine Atemwegskomplikationen gibt. Es gab gelegentlich Bradykardien, die in seltenen Fällen mit Atropin interveniert werden mussten. Und sein persönliches Fazit war, dass man das gut machen kann.
Funktioniert gut. anderes Fazit war der rote Handbrief, der jetzt durch die BfArM rausgegeben wurde zu Dexmedetomidin, hat bezüglich diesen Anwendungsbereichen keine Gültigkeit. Also es geht um Langzeitsedierungen, es geht um Intensivpatienten, es geht um Erwachsene und die vorübergehende Sedierung im MRT fällt nicht unter die Warnung aus dem roten Handbrief.
Mhm. Andere wissenschaftliche Beiträge waren von Karin Becker-Jakob zum Thema Nektarin-Studie. Sie hat Sekundäranalysen präsentiert. Dann wurde noch die ORIKID-Studie gezeigt.
Ja, und Robert Sümpelmann hat die Aktualisierung der Flüssigkeitstherapie-Leitlinie vorgestellt. Hat nochmal seinen schweren Weg bis zu diesem Werk beschrieben. In einer unverwechselbaren, wundervollen Art und Weise mit seinem trockenen Humor.
Norddeutsch fand ich das.
Ja, sehr norddeutsch. Sehr norddeutsch. Und hat auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass er sich mental auf den Ruhestand vorbereitet und jemanden sucht, der diesen Kampf weiterkämpfen möchte für weitere Leitlinien, weitere Aktualisierungen, weitere Untersuchungen. Und vielleicht findet sich ja jemand von euch, vielleicht hat jemand Interesse, nach Hannover zu gehen und Roberts Arbeit, Roberts Werk fortzusetzen.
Ich meine, er hat sogar gesagt, nächstes Jahr um diese Zeit sitzt er vorm Kamin oder so.
Ja, aber das ist dann mit Buhrufen. Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben.
Wir werden sehen. Nächstes Jahr mal gucken, was er dann berichtet. Ja. Ja, dann wurden noch Neuigkeiten aus den Arbeitsgruppen wiedergegeben. Was ist dir da hängen geblieben? Was hat dich so mitgenommen?
Halt ein Arbeitsbericht über die einzelnen Arbeitsgruppen.
Mhm. Ich fand zum Beispiel die Diskussion spannend um die Kardiokinder. Es gibt ja immer mehr korrigierte Herzvizien. Kinder, die ein zyanotisches Herzvizien hatten und dann palliativ korrigiert wurden. Und die werden aber gut, die Kinder, die werden auch alt. Und das heißt, wir werden immer mehr mit diesen Kindern zu tun haben. Und es gab das...
Für nicht kardiochirurgische Eingriffe.
Ja, genau. Und es gab sozusagen das Plädoyer oder die Bitte sozusagen, dass wir Zentren bilden und diese Kinder auch in diesen Zentren behandelt werden sollen. Aber was ist jetzt, wenn es ein anderes Zentrum gibt, zum Beispiel ein Glaukomzentrum? Da war nämlich eine Kollegin aus einem
Gesundheit.
Da war nämlich eine Kollegin aus einem Glaukomzentrum und sie meinte, naja, wir haben den Spezialisten für diese Glaukomchirurgie und dann müssen die Kinder mit den Herzvizien eben zu uns kommen und wir können ja nicht den Chirurgen in das Herzzentrum bringen, sondern das heißt, wir müssen ja auch irgendwie mit diesen Herzkindern zurechtkommen.
Richtig, und sie müssen mit allen erdenklichen, korrigierten, nicht korrigierten, teilkorrigierten Vizien zurechtkommen. Das ist echt eine Herausforderung, ne? Weil die haben ja alle irgendwas an den Augen, die ehemaligen Frühchen oder eben die Syndromkinder, die eben multiple Fehlbildung haben. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, Christoph Eich hat dann gegenorientiert und ja, das ist natürlich ein Problem, aber wenn ihr immer diese Herzkinder habt, dann baut ihr euch eine Expertise auf. Mhm. Und dann müsst ihr halt einfach einen kleinen Kreis bestimmen, der sich immer um diese Kinder kümmert und dann ist auch eure Anästhesie sicher. Man kann ja erstmal ein Fellowship irgendwo machen und kann sich da das ganze Know-how und die Skills auf den Schirm ziehen und dann geht man zurück in sein eigenes Zentrum und betreut diese hochanspruchsvolle Klientel. Mit entsprechender Kompetenz, die dann natürlich auch erhalten bleibt.
Ja, also das ist eine, regelmäßig macht, ne?
Eine nachvollziehbare Argumentation gewesen.
Fellowship war auch ein guter Stichpunkt. Das war auch ein großes Thema über die zwei Tage, finde ich. Mhm. Dass man so ja, ein Fellowship-Programm macht zur Kinderanästhesie, dass es den Facharzt für Kinderanästhesiologie vielleicht geben sollte. Wie stehst du dazu? Wie fandst du die Diskussion?
Ja, ich finde die spannend. Also je mehr Spezialisierung und Qualifikationen angeboten werden, umso besser. Wir haben das ja selber schon mal erlebt, 2012 mit dem Zertifikat spezielle Kinderanästhesie, das leider grandios gescheitert ist und seitdem auf Reanimation wartet. Das ist halt einfach politisch schwer umzusetzen. Aber das eine ist der Zettel und das andere ist, was du wirklich kannst. Und wenn du wirklich in ein Zentrum gehst und dort eine strukturierte, auch untereinander abgesprochene Weiterbildung, innerhalb der verschiedenen Zentren abgesprochenes Curriculum durchläufst, dann hast du eine standardisierte Ausbildung, die dich mit einer hohen Fachkompetenz am Ende entlässt aus diesem Fellowship. Und da ist es doch egal, was man jetzt auf dem Zettel stehen hat oder ob man einen Zettel hat oder nicht, man ist qualifiziert. Und dann gilt es ja eben darum, in seiner täglichen Arbeit diese Qualifikation auch zu erhalten.
Ja. Das war so ein bisschen der Kritikpunkt aus Lübeck quasi von Ulrich Gorsch, der meinte, wenn wir so Experten ausbilden, dann werden halt irgendwelche Leute runterfallen, die das Grundhandwerk erlernen müssen. Ne? Also das wird so für Konkurrenz innerhalb der Anästhesie vielleicht sorgen und das könnte Probleme nach sich ziehen. Also dieses Argument konnte ich auch verstehen. Und dann ist immer die Frage, was bringt denn so ein Fellowship? Das war ja auch so ein bisschen die übergeordnete Frage. Hast du ja gerade beantwortet, aber Es musste einheitlich sein, habe ich jetzt das richtig verstanden, wie du es gesagt hast?
Das war angedacht, dass die einzelnen Zentren, die das anbieten, sich untereinander abstimmen.
Ja, das wäre gut, ne? Aber das ist.
Und sich auch untereinander kontrollieren hinsichtlich der Qualität der Ausbildung.
Ich glaube, das ist wirklich eine Riesenherausforderung und ich mag gar nicht Pessimist sein, aber ich glaube, das wird genau der Knackpunkt sein, woran es vielleicht nicht sofort klappt.
Ja, wir sind halt außerdem in Deutschland. Ne? Also vom Gedanken, vom Funkeln in den Augen bis zur Umsetzung können schon ein paar Jahre vergehen. Für mich war neu, meine alte Heimat, Bremen, Klinikum Bremen-Mitte, wird ein Fellowship anbieten für Kinderanästhesie.
Ja, ich fand das Programm, was die angeboten haben, sehr anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Das war auch sehr, sehr hochwertig. Also ich weiß nicht, ob wir an der Uni auf diese Zahlen kommen, ehrlich gesagt.
Naja, du bist ja in der Uni, läufst du ja durch eine Facharztweiterbildung und da ist nach 50 Narkosen Schluss und der nächste kommt. Und wenn du aber Fellowship bist, als eben auch als Observer und viel mehr als diese 50 Narkosen beobachtest oder im Fellowship kannst du ja auch vielleicht auch als vollwertiger Mitarbeiter mitarbeiten. Ja, nur das bringt dir auch wirklich irgendwie was für deine Lernkurve. Dann ist das eine andere Qualität der Ausbildung als eben diese 50 Kindernarkosen. Ich habe das ja nicht anders gemacht. Ich bin in diese Professor Hess Kinderklinik rotiert für ein Jahr. Und ich habe dort ein Jahr Dienste gemacht. Ich war dort ein Jahr im Kinderzentral-OP mit 3 bis 4 Seelen. Und habe da eben das ganze Spektrum gehabt. Wir hatten da keine Herzen, haben sie immer noch nicht. Aber da das ganze Spektrum gesehen und gemacht. Und wenn du ein Jahr kontinuierlich nur noch das machst, dann hast du am Ende ein ganz anderes Level als eben diese 50 Kindernarkosen. Im schlimmsten Fall kannst du ja 50 Zirkumzisionen absetzen von ASA-1-Kindern. Und auf dem Zettel bist du dann qualifiziert für Kinderanästhesie.
Ja. Aber mit diesem Thema Spezialisierung gabst du noch ein anderes Feld. Und zwar ging es um Krankenhauszentren. Das wurde auch nochmal viel diskutiert. Und es gibt einfach viele Köche, die versuchen, ein schönes Gericht zu machen. Und das kann aber dazu führen, dass eben die Qualität nicht gut genug ist. Das wurde mal anhand der Ösophagusatresie gezeigt. Es gibt nicht so viele Ösophagusatresie-Kinder pro Jahr. Ich glaube, es waren so, wie viel waren das? 150, 200? Und die werden halt in, also nicht mal so viele, es waren noch weniger, glaube ich. Und die werden halt in gefühlt 50 Zentren, in Anführungsstrichen, gemacht, sodass es dazu kommt, dass ein Krankenhaus pro Jahr eine Ösophagusatresie macht. Mhm. Und das ist natürlich blöd, weil wenn man einen Standard haben möchte und eine gute Qualität abliefern möchte, dann braucht man das kumuliert in einem Ort oder an wenigen Orten. Ein Nordzentrum, Westzentrum, Ostzentrum, Südzentrum.
Ja, schwierig zu etablieren. Das bedeutet, dass diese Kinder natürlich nicht heimatnah entbunden werden. Das ist ja in der Regel, fällt das ja in der Pränataldiagnostik auf. Und das bedeutet natürlich auch eine Belastung für die Familie. Ja. Aber die Kompetenz ist natürlich höher. Problematisch wird es dann für die Kinder, die, und die gibt es ja auch, aus gewissen Kulturkreisen oder aus gewissen Bereichen der sozialen Randgruppen, sage ich mal, die eben keine gut gescreente Schwangerschaft haben und die dann in den Kreißsaal kommen, bei einsetzenden Wehen werden mit der Feuerwehr gebracht, dann macht man nochmal einen Ultraschall und denkt man, fuck. So. Und die werden entbunden und die müssen dann innerhalb von wenigen Stunden operiert werden.
Ja.
Und wenn man die erst dann 250 Kilometer ins nächste Zentrum verlegen muss, ist es ein Problem. Also da ist es schon ganz gut, wenn er die Kompetenz vor Ort ist. Das ist ein schwierig zu lösendes Thema. Und,
ja, ich glaube, Andreas Mochotta hat auch gesagt, dass das dann eben auch die Konsequenz haben wird, dass manche Chefärzte und Chefärztinnen auch auf der chirurgischen Seite eben nicht mehr ihre Operationen durchführen können in dem Umfang, wie sie es jetzt aktuell machen. Ja. Ne? Es wird Leute geben, die darunter verlieren werden und andere, die dann gewinnen werden und deshalb muss man sich das fair aufteilen.
Es wird schmerzhaft werden, aber wir dürfen nicht vergessen, es geht um unsere uns anvertrauten Patienten. Mhm. Patientinnen und Patienten.
Sehr gut.
Kinder. Das muss man nicht gendern.
Ja, das ist schon das Stichwort aber zum nächsten Punkt, was mir so auch hängen geblieben ist. Das hat auch Andreas Mochotta gesagt, Qualität muss bezahlt werden und nicht die Leistung. Aktuell wird halt die Leistung bezahlt, gerade auch im ambulanten OP oder ich weiß nicht, ob das im Krankenhaus auch so ist, aber du kriegst halt einen Satz für irgendeine Leistung, die du gemacht hast, zum Beispiel eine Narkose bei einem Kind für eine TE. Und dann kriegst du, ich sag jetzt mal, 500 Euro. Und das ist aber egal, ob du eine Anästhesieschwester hast, ob du ein modernes Narkosegerät hast oder ob du einen Studenten bei dir hast oder eine Studentin, die mit den Narkose einleitet, das wird überhaupt nicht abgebildet. Also das macht aber einen Unterschied, ob ich eben Qualität reinstecke in diese gute Anästhesie oder eben nicht. Ne? Oder ob ich jetzt Prophylaxe mit 1 oder 2 Medikamenten mache, ob ich den einen oder den anderen Tubus benutze, das ist völlig egal. Und das ist schon blöd.
Genau.
Blöd gelöst aktuell und das war so ein Kritikpunkt. Ich glaube, da hat er auch inhaltlich komplett recht. Und ja, wir hatten noch einen Ökonomen da, auf dem Kongress und er meinte, es wird aber nicht mehr Geld geben. Genau. Ne? Wir sind das teuerste Gesundheitssystem, also das drittteuerste auf der Welt.
Armin, aus dem Weg, da kommt ein Zug.
Oh nein.
Also für alle die sich wundern, in was für einer Kulisse wir sitzen. Also wir sitzen hier in dem Garten unseres Hotels, genießen den Sonnenuntergang nach einem 35 Grad heißen Tag, trinken ein Glas Wein und eine Coke Zero. Deshalb auch die Hintergrundgeräusche. Und plaudern halt. So. Und das ist wirklich ein sehr schöner Ausklang dieses Wochenendes. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur erläutern, warum hier hinter uns ein Zug pfeift. Und
oh, guck mal da, eine Dampflok.
Das alles so ein bisschen komisch ist. Ja, wir sind eben nach Kronberg und in der Zeit zurückgereist.
Mhm. Ja, letzter Satz war, die Qualität sollte bezahlt werden, nicht die Leistung. Und wir sind eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, also muss man irgendwie umstrukturieren.
Und es alles kommt eben nicht mehr Geld rein, ja, weil das Bestreben der Politik wird wird sein, die Beiträge niedrig oder stabil zu halten zumindest. Es wird
nicht stabil wäre ja schon gut.
Mehr Geld geben. Das heißt, das, was da ist, wird umverteilt werden müssen. Und das bedeutet, dass es dann für andere wiederum schmerzhaft sein muss. Allerdings, wenn man den Leuten etwas wegnimmt, die die Qualität nicht bringen, finde ich das völlig in Ordnung. Da habe ich keine Bauchschmerzen. Hätte ich, aber...
Aber die Frage ist ja immer, wie misst man das dann? Ne? Oder wie setzt man das um? Wie das ist halt die große Frage.
Ja,
aber das müssen wir ja nicht beantworten.
Genau. Und das wird schon geben.
Wir liefern auf jeden Fall mal Qualität, Gordon.
Beste Qualität. Mhm. Ja, wir sind ja auch... Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch in unseren Tarifverträgen genauso abgebildet. Ja? Je mehr du qualifiziert bist, desto mehr Kohle kriegst du. Und da geht es über die Zeit beispielsweise. Also irgendwelche Benchmarks wird es geben, die man erfüllen muss oder reißen muss, bis man dann in die nächste Vergütungsstufe kommt oder irgendwelche Zuschläge bekommt oder so. Also das ist, denke ich, irgendwie ein lösbares Problem.
Sehr schön. Was wir jetzt lösen müssen, ist, wie wir unsere Getränke in welcher Geschwindigkeit austrinken werden. Deshalb lass uns anstoßen, Gordon.
Cheers, danke für dieses coole Wochenende, das wir hier hatten, für diesen regen Austausch.
Vielen Dank nochmal an Martin Jörg an dieser Stelle, an unsere Frauen.
Die uns freigestellt haben und auf unsere Kinder aufgepasst haben, damit wir hier von Donnerstag bis Sonntagabend hier unser Ding machen können.
Und deshalb bleibt uns jetzt an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als
auf Wiederhören.